Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Blick ist dabei und das seit genau 50 Jahren auf der Tag genau. Ein Jubiläum, das wir auf dieser Seite uns natürlich nicht entgehen lassen. Der Blick, ich glaube, das ist eine Zeitung, die man niemandem erklären muss. Die kennt man einfach. Sie ist eine von den auflagsten, stärksten Zeitungen in der Schweiz. Warum dass sie gelesen wird oder warum dass sie nicht gelesen wird, das haben wir von den Leuten wissen auf der Strasse.
Der Sport ist wichtig. Und einfach die Schlagzeile natürlich, oder? Das ist auch was anzieht, oder?
Alles viel übertrieben und Müll, also wirklich.
Du siehst immer gerade, was gegangen ist, oder? Du musst nicht lange lesen und machen und tun.
Ich finde es ein bisschen schäbig zum Teil. Die Qualität ist nicht gut. Ich finde es ein bisschen verblödig für die Gesellschaft.
Das Beste im Blick ist das Wetter. Der Wetterbericht, der stimmt fast immer.
Zum Jubiläum ist der Blick in einem neuen Kleid rausgekommen. Wie gut, dass ihm das Kleid steht, das schauen wir dann noch an im Laufe dieser Sendung. Und dann reden wir natürlich mit den aktuellen und auch zum Teil mit ehemaligen Machern von dem Blatt über Geschichten. Geschichten, die bewegt haben in den letzten 50 Jahren, aber sicher zum Teil auch aufgeregt haben. Der Treffpunkt heute für einmal nicht aus dem Studio, sondern aus der Blick-Redaktion mit der Ladina Spiess.
We got it together, didn't we? We've definitely got our thing together, don't we, baby? Isn't that nice? Nobody but you and me. We've got it together, baby.
First.
ist ein Treffpunkt auf DRS1. Guten Vormittag miteinander. Ich weiss nicht, wie Sie es daheim haben mit dem Geburtstag. Aber ich meinte, mindestens einen runden Geburtstag sollte man immer feiern. Dort sollte man so richtig krachen lassen. Und ich glaube, das macht der Blick heute auch. Hat es gestern schon gemacht. Ein rauschendes Fest, 50 Jahre Blick. Das ist genug Grund zum Feiern. 50 Jahre gibt es jetzt die Boulevard-Zeitung schon. Und gestern eben, wie gesagt, ein grosses Fest. Und heute hier im Ringiehaus in Zürich, da steht bei mir der Chefredakteur ad interim, der Ralf Grosse-Bley. Herr Grosse-Bley, ich weiß gar nicht, wem ich überhaupt gratulieren soll. Ich kam da rein beim Empfang und wusste gar nicht, wem ich die Hand schütteln soll und gratulieren zum 50-Jahr-Jubiläum. Wem soll ich jetzt gratulieren?
Also wir würden am liebsten unseren Lesern gratulieren, weil sich viele das, was wir jetzt realisiert haben, bei uns gewünscht haben. Zum Beispiel, dass der Blick wieder teilbar sein sollte mit einem separaten Sportteil. Und viele haben uns in der Vergangenheit auch wissen lassen, dass sie gerne das große Format wieder zurück hätten, weil das große Format ist eigentlich das Format der Boulevardzeitung.
Also Sie haben eigentlich ein Geschenk gemacht den Lesern, haben nicht ein Geschenk erwartet von den Lesern selber. Was läuft heute noch Besonderes? Wie wird dieses Fest noch gefeiert?
Also wir feiern heute weniger. Wir haben ein hartes Stück Arbeit vor uns. Wir wollen vor allen Dingen heute Abend mit der Schweizer Fußballnationalmannschaft feiern. Hoffentlich die endgültige Qualifikation für Südafrika nächstes Jahr. Es wird bei uns heute Nachmittag ein Apéro geben. Aber ansonsten haben wir heute wieder ein gutes Stück Arbeit vor uns. Und deshalb ist erstmal harte Arbeit angesagt wie normal.
Wie ist die Stimmung zurzeit auf der Redaktion beim Blick? Weil die Auflage ging zurück in den letzten Jahren doch merklich. Jetzt hat man versucht, mit einer neuen Zeitung das wieder anzukurbeln. Merken Sie etwas bei den Journalisten und Journalistinnen, dass das vielleicht ein bisschen auf die Stimmung drückt, weil eben die Auflage nicht so gut ist?
Ja, in schwierigen Zeiten ist bisweilen dann auch die Stimmung mal etwas schlechter, aber wir haben jetzt im Moment nach meiner Wahrnehmung eine ausgesprochen gute Stimmung auf der Redaktion, weil wir haben einen für uns erfreulich positiven Sommer hinter uns. Wir haben in den letzten Monaten am Kiosk deutlich besser verkauft als im Vorjahr. Das ist in diesen Zeiten fast schon ein kleines Wunder und deshalb gehen wir mit einigem Schwung in den Geburtstag und in den Relaunch und die Stimmung ist nach meiner Wahrnehmung ziemlich gut.
Wir schauen uns die Zeitung kurz an. Das ist ja das Schöne, auf so einer Redaktion muss man keine Zeitung suchen, die liegen überall rum, zum Beispiel hier auf dem Tisch gleich zwei. Wir kommen später in dieser Sendung noch auf den Blick, auf den neuen Blick zu sprechen, aber nur so Ihr kurzer Eindruck, Herr Grosse-Bley, sind Sie zufrieden mit dem, was jetzt vor uns liegt, eben das große Format wieder, das dickere Papier, die klareren Bilder?
Ja, ich bin zufrieden damit, in der Tat. Sie haben es gerade angesprochen, die bessere Papierqualität und der größere Raum, der uns jetzt gegeben wird für große Fotos und große Geschichten, die wir in der Tat machen wollen. Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten Tag für Tag beweisen und auch beweisen müssen. Das ist eine große Herausforderung fürs Team. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir diese Herausforderung bestehen. Ja, ich bin zufrieden mit den neuen Farben, auch den Schriften und den konzeptionellen Umstellungen, die wir gemacht haben.
Ein bisschen enttäuscht bin ich schon, weil ich dachte, heute kommt der große Kracher im Blick. Irgendeine Story, die noch nie jemand gelesen hat, von der noch nie jemand etwas gehört hat. Ich habe geblättert und geblättert und nichts gefunden.
Ja, das ist so eine Sache mit den ganz großen Krachern. Das ist immer auch eine persönliche Bewertung. Wir wollten heute zunächst einmal ja auch den 50 Prominenten, die wir im Blatt darstellen, die uns ganz unterschiedliche Ratschläge und Glückwünsche zum 50. mitgeben, denen wollten wir Raum geben, dies zu sagen. Das sind ja durchaus auch kritische Bemerkungen mit dabei. Lassen Sie sich einfach überraschen in den nächsten Tagen. Ich hoffe, wir werden Sie und unsere Leser mit dem, was wir anzubieten haben, zufriedenstellen.
Bin ich gespannt. Vielen Dank, Herr Grosse-Bley. Er ist der Chefredakteur ad interim. Jetzt gehe ich gerade über zu einem anderen Chef. Also er ist Mitglied von der Chefredaktion, Politikchef, Blattmacher, der Clemens Studer. Clemens Studer, wir gehen jetzt weg vom neuen Blatt, das heute da vor uns liegt. Gehen mehr so ein bisschen auf die Funktion Blickjournalist. Was bedeutet es für Sie persönlich, da auf dieser Redaktion im Ringiehaus in Zürich zu arbeiten?
erster Linie ist natürlich der Blick die beste Zeitung der Schweiz und eigentlich die grösste Herausforderung, die man...
Schön gesagt. Danke für den Werbeblock.
Ganz ernst, meine, es ist die grösste Herausforderung, die man als Journalist kann haben kann. Jeden Tag. Und das macht spannend.
Die Herausforderung ist ja sicher auch, bei einem Boulevardplatz zu arbeiten, eine Grenze, so eine Grauzone sich drin zu bewegen und doch nicht zu überschreiten. Wie gehen Sie mit dem um, dass es Boulevard ist und dass man doch sorgsam muss umgehen mit den Leuten, mit den Menschen, mit den Situationen, die man beschreibt?
Das ist auch jeden Tag eine Herausforderung. Es ist klar, dass man mit Boulevardjournalismus immer auch ein bisschen provoziert. Ich denke, das Verantwortungsbewusstsein auf der Redaktion ist da nicht zuletzt, weil wir ja Leser haben, die uns sehr schnell darauf aufmerksam machen, wenn wir übermachen.
Also das heisst, Sie kommen auch etwa eins auf die Kappen über, Sie gehen nicht nur, Sie müssen auch ab und zu einstecken.
Ja.
Aber Sie tragen es mit Fassung, denkt es mich auf jeden Fall. Sie haben gesagt, eben, es ist für Sie etwas Besonderes, da auf dieser Redaktion können zu arbeiten. Man hört ab und zu von so Zeitungsredaktionen auch, dass der Zusammenhalt untereinander besonders gut ist. Wie ist das da beim Blick?
Das kann ich aus meinen Warten so bestätigen. Es ist, wenn man so im Schaufenster steht, wie man als Blickjournalist im Schaufenster steht, dann geht es nicht ohne Zusammenhalt auf der Redaktion.
Haben Sie es dann auch schon persönlich erlebt, dass Sie angefindet worden sind? Also, dass Ihnen Leute angerufen haben oder direkt Briefe geschrieben haben an Sie persönlich?
Ja, das gibt es. Das gibt es immer Gelegenheiten für interessante Diskussionen.
Und wie reagieren Sie darauf?
Mit dem, was Sie reagieren, wenn es etwas zu reagieren gibt, auf anonyme Beschimpfung ist etwas schwieriger, aber wenn jemand mit dem Namen dazusteht, gehe ich keine Diskussion aus dem Weg.
Und also selber etwas zurückgelassen, dass man sich auch persönlich angegriffen fühlt, können Sie das abstreuen?
Ja, das muss man ja auch können, dass man, glaube ich, alle Journalisten können, ob sie beim Blick arbeiten oder bei einer Lokalzeitung und sich mit lokalen Grössinnen anlegen.
Sie haben vorher gesagt, Sie gehen gut untereinander in der Redaktion. Wie macht ihr denn, dass ihr euch gegenseitig anstachelt? Also zu viel Familiengeruf ist ja auch nicht gut auf einer Redaktion. Man muss ja einander auch so ein bisschen, ja, ein bisschen anstacheln.
Genau, meine, die meisten Leute hier sind lange Zeit auf der Redaktion, also am Tag, Stunden, mässig gemeint. Und das gibt eine Bewegung drin und eine Dynamik. Und auch wenn jemand mal ein bisschen hängt, reissen einem die anderen mit.
Und schaut man auch, dass jemand mal nicht die Grenzen nicht überschreitet? Also, dass man eben auch beim Schreiben sagt, hey, nein, das ist jetzt krass, da musst du jetzt ein bisschen zurück.
Ja, das ist ein dauernder Prozess eigentlich, wenn Texte entstehen.
Und wann ist es Ihnen das letzte Mal passiert, dass Sie Grenzen überschritten haben?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube, massiv würde mir jetzt nichts einfallen. Es gibt Sachen, die manchmal bei den Betroffenen anders ankommen, weder als man es gemeint hat.
Ein konkretes Beispiel?
Ja, zum Beispiel der Herr Bundespräsident Merz ist, glaube ich, zurzeit nicht sehr glücklich mit dem Blick.
Das denke ich auch. Danke vielmals, Clemens Studer, Politikchef und Blattmacher. Er ist auch Mitglied von der Chefredaktion. Wir haben auch noch jemanden da bei uns in dieser Runde auf der Blick-Redaktion, der nicht da arbeitet. Das ist der Roger Blum. Er ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Bern. Er ist der das ein bisschen einordnet, was wir da auch miteinander diskutieren und was auch die Blick-Journalisten sagen. Er hört mit Spitzenohren zu und mit ihm wollen wir gerade als nächstes hier im Treffpunkt darüber reden. Was ist eigentlich Boulevard und gibt es einen sogenannten guten Boulevard. Wir sind gespannt drauf.
On s'en va un jour, mais on n'oublie jamais ce qui nous a fait trembler, la douleur et l'amour. Toutes les rivières que tu pleures n'éteindront pas le feu qui envahit ton sommeil et te brûle les yeux. On ne sait jamais, mais on apprend toujours à reconnaître la mort déguisée en amour. Même une montagne en deuil ne peut plus t'émouvoir. Dis-moi qui, Chiquita, qui te fait pleurer ce soir? Oh, jour. Et quand l'amour est mis à mort, on est sang et poussière. Toutes les rivières que tu pleures n'éteindront pas le feu qui envahit ton sommeil et te brûle les yeux.
Der Blick, das ist das Boulevardblatt mit den fetten Schlagzeilen. Selber hat die Zeitung in den letzten 50 Jahren auch immer wieder für Schlagzeilen gesorgt. Ganz am Anfang zum Beispiel, man kann sich das gar nicht vorstellen, sind tatsächlich Leute auf die Strasse und haben demonstriert gegen die Zeitung. Man hat sogar politisch verhindern, dass sie überhaupt rauskommt. Tempi Passati, lang zurück. Heute gehört der Blick fast in jeden Zeitungsständer, auf jeden Stammtisch. Und wer ihn nicht liest, der kommt definitiv nicht vorbei an den Aushängen beim Kiosk und sieht mindestens, was in den Schlagzeilen drin ist. Der Roger Blum, er ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Bern. Er ist zum 50-Jahr-Jubiläum hier auch in die Blick-Redaktion auf Zürich gekommen. Guten Morgen, Herr Blum.
Guten Morgen, Herr Spiess.
Herr Blum, Boulevardzeitung, was bedeutet das eigentlich? Was gehört alles zum Bereich Boulevard, wo in so einer Zeitung sein muss, dass sie den Titel auch tatsächlich verdient?
Also wenn man probiert, eigentlich Boulevardzeitung von der ganzen Welt ein bisschen zu vergleichen und zu analysieren, dann stellt man fest, dass Boulevardzeitungen vor allem Perspektiven von den einfachen Leuten vom Volk einnehmen, die eigentlich von unten auf die Sachen schauen und nicht von oben. Klassische Zeitungen wie eine NZZ oder wie eine Tagesanzeiger oder wie eine New York Times, die schauen stärker auf die Institutionen. Die berichten über den Bundesrat, über das Parlament, über wirtschaftliche Unternehmen, über die Opern. Und Boulevard schaut von unten. Und es sind dann eben ein bisschen andere Themen, die wichtig werden. Alltagsthemen, krank sein, gesund sein, die Arbeit, aber auch natürlich Themen wie Sex und Crime, also Kriminalität, Verbrechen, Unglücksfälle. Das spielt eine Rolle. Und es hat der Herr Kindler, Helmut Kindler, einer der Gründer vom Blick, deutscher Verleger, hat gesagt, Boulevard muss das Erotische, das Mitleid und das Kriminelle im Leser ansprechen. Also gewiss was Neues, das alles rauslocken und wecken. Es ist also eine andere Themenverteilung, es ist eine andere Relevanz von den Themen, die eine Rolle spielt im Boulevard. Und es ist eine andere Art und Weise, auf Themen zuzukommen. Dann kommt natürlich noch dazu, dass man die Themen dann auch entsprechend verständlich mit vielen Bildern und mit kurzen Texten darstellt.
Sie sagen, anders auf die Themen zugehen. Also man kommt von unten, man ist auf der Ebene des Lesers. Wie tut man denn die Themen aufbereiten, so dass sie tatsächlich auch näher beim Leser sind?
Eben, natürlich möglichst verständlich, möglichst auch mit vielen Emotionen. Also Boulevard transportiert Emotionen. Boulevard ist eigentlich Journalismus, der die Emotionen zulässt und was es sogar provoziert. Also wo eigentlich sehr viel mit Emotionen schafft. Im Unterschied zum Beispiel zu den Gratiszeitungen, die in der Aufmachung durchaus ähnlich sind wie Boulevardzeitungen, aber wo die Emotionen eigentlich weglassen. Wo in der Regel ganz trockene, knappe Nachrichten vermitteln, ohne die Emotionen.
Und Personalisierung ist auch etwas ganz Wichtiges, oder?
Auf jeden Fall. Also Personen stehen viel stärker im Zentrum als die Sachen. Also wenn zum Beispiel über, ich kann mich erinnern, eine Debatte im Ständerat, wo es um irgendetwas Wichtiges gegangen ist, der Blick hat einfach gezeigt, wie der Bundesrat Stich einmal Tränen gehabt hat. Das heisst, es ist eine emotionale Szene, es ist das Menschliche, es ist gewissermaßen eine persönliche, anrührende Situation herausgegriffen worden. Das ist Boulevard. Aber die Leute haben natürlich keine Ahnung gehabt, denn aufgrund von dem Bericht, um was es eigentlich in der Debatte gegangen ist. Also die Sachfrage ist eher ausgespart worden.
Und der Blick zeichnet aus, dass der Blick keine Hemmungen hat, so ein Bild vom Otto Stich zu zeigen, wo vielleicht ein NZZ oder eine andere Zeitung so ein Bild nie wird drucken.
Genau. Eine NZZ oder jede andere Zeitung würde allenfalls in zwei, drei Sätzen, vielleicht in einem Debattenfeature, auf die Szene zu reden kommen, ganz kurz das ansprechen, aber würde natürlich dann ganz andere Themen ins Zentrum stellen von der Berichterstattung.
Und wenn man es jetzt unter dem ganzen Boulevard-Aspekt anschaut, die Frage, macht es den Blick gut?
Er macht es einfach schweizerisch. Also man hat jetzt gesagt, man würde zurückkehren im Blick zu viel mehr Boulevard, zum harten Boulevard, zum ursprünglichen Boulevard, zum eigentlichen Boulevard. Wenn man englische Boulevardzeitungen anschaut, wenn man Boulevardzeitungen anschaut, zum Teil auch in Österreich oder in anderen Ländern in Osteuropa, dann gehen die viel härter an die Sache, haben noch viel weniger Hemmungen, zeigen viel mehr aus der Privatsphäre von Prominenten. Also da ist, eigentlich, ist es schon eine Art helvetischer Boulevard, wo der Blick eigentlich lebt.
Vielleicht ist es ja das Problem, dass wir zu wenig Prominente und kein Königshaus haben, oder?
Mag sein, aber es gibt natürlich schon genügend Prominente. Und man kann ja auch über ein Königshaus von einem anderen Land berichten. Also, das war ja immer ein Thema im Blick oder in anderen Boulevardzeitungen. Eben das Verhalten zum Beispiel von britischen Prinzen und von britischen Prinzessinnen. Also das ist durchaus auch möglich. Aber ich denke schon, dass die Mentalität der Schweizerinnen und Schweizer im Blick sehr stark zum Ausdruck kommt.
Also sind wir ein mildes Volk?
Ja, die Schweiz ist ein Land von Kompromiss und man geht eigentlich auch im Journalismus durch einen Kompromiss. Man ist einfach nicht quasi für die harte Gangart, wo man schwarz oder weiß zeigt. Das ist in England ein bisschen anders, weil in England auch das politische System so ist, dass immer jemand gewinnt und jemand verliert. Das ist immer alles klar. Und entsprechend ist der Boulevard in England eben auch viel klarer und viel härter.
Hat denn der Boulevard, der jetzt den Blick macht, überhaupt Zukunft?
Das ist schwer zu sagen. Das ist Kaffeesatz lesen. Boulevard hat es natürlich schon seit Jahrhunderten gegeben. Es hat schon im 16., 17. Jahrhundert Formen von Boulevard gegeben. Es hat im 19. Jahrhundert eine Art Boulevard gegeben, wo die Massenpresse entstanden ist in Amerika, in Frankreich, in England, wo sehr stark neue Themen aufgegriffen hat, lokale Fragen, aber auch Fortsetzungsromane gedruckt hat, wo über Unglücksfälle und Verbrechen, über Prozess berichtet hat, ganz anschaulich über Prozess berichtet hat, wo zuerst mal Interview gedruckt hat in den Zeitungen in den 30er Jahren vom 19. Jahrhundert in Amerika. Boulevard ist eigentlich etwas Altes, aber man muss sehen, heute verteilt sich der Boulevard auf mehr Medien. Man hat Boulevard im Privatfernsehen, man hat Boulevard im Internet, man hat Boulevard in Zeitschriften, man hat Boulevard auf Video und auf DVD und man hat Boulevard in Zeitungen. Und das verteilt sich stärker und das heisst, dass letztlich das einzelne Medium vielleicht nicht mehr das gleich grosse Publikum kann erreichen kann wie noch vor 50 oder vor 40 Jahren.
Mit all dem konfrontieren wir dann noch den Geschäftsleiter von Ring, den Marc Walder, am Schluss von dieser Sendung, das der Blick-Redaktion. Bei uns geht es jetzt unter anderem auch um Sex and Crime. Den Sex sparen wir uns noch ein bisschen auf. Zuerst geht es ums Verbrechen und um Bilder dazu bei uns im Treffpunkt.
Always meant for the one whose heart is making. forget when I was the lonely one. My heart is skipping a beat every time that we meet. Carry me, my love, you shine so bright. I found love, it has turned to turn my heart again. You stop to feel, and it'll turn, turn, turn. We'll be right back.
Bericht über Raub, Betrug, Mord und Totschlag. Irgendwie liest man das gleich auch noch mit einer gewissen Faszination, weil sich da Abgründe auftun, die man selber an sich nicht kennt oder nicht wahrnimmt, wenigstens. Lesen ist das eine, schreiben darüber ist das andere. Wir sind zu Gast im Treffpunkt hier auf der Blick-Redaktion, 50-Jahr-Jubiläum. Neben mir steht der Viktor Damann. Seit 29 Jahren ist er beim Blick. Seit 25 Jahren Gerichtsberichterstatter. Er kennt die ganz grossen Schweizer Kriminalfälle bestens aus eigener Erfahrung, weil er nahe dran war. Viktor Damann, Sie haben zum Teil 1, 2 bis 4 Tötungsdelikte pro Woche. Wie gehen Sie mit dem um, dass Sie so nahe eben an diesen Abgründen der Menschen dann dran sind?
Also gut, ich meine, das ist nicht Normalität. Normalität ist vielleicht im Monat 1, aber es hat schon wirklich schon Wochen gegeben, wo ich 3 bis 4 hatte. Und das ist dann auch mir zu viel. Also man versucht, sich abzugrenzen. Es ist eine professionelle Sicht, die man auf die Fälle hat. Aber wenn es gehäuft auftritt, denkt man natürlich auch an die Opfer. Das ist ein wichtiger Punkt, dass man sich kann reinfühlen in ein Opfer, wenn ein Opfer ein Verbrechen erfährt. Und das ist auch für einen Gerichtsberichterstatter, der längere Zeit dabei ist, schon nicht einfach Normalität.
Und wie gehen Sie mit dem um, wenn Sie sagen, man muss sich auch distanzieren, man muss irgendwie auch mal eine Feierabend machen? Wie machen Sie das? Reden Sie mit jemandem darüber?
Ich rede vor allem mit den Kollegen darüber, also mit anderen Gerichtsberichterstattern. Wir haben da in Zürich einen sehr guten Kontakt. Also ich habe einen sehr guten Kontakt mit der sogenannten Konkurrenz. Wir haben überhaupt keine Feindschaften und verarbeiten das so. Verarbeiten. Mit meiner Frau rede ich nicht über das, weil das ist nicht ein Thema für den Feierabend, weil es doch für mich Normalität ist und für meine Frau natürlich überhaupt nicht.
Auch wenn es Ihnen nachgeht, so einen Fall, der Druck, Schlagzeilen zu haben, eine gute Geschichte am nächsten Tag, die anders ist als in den anderen Zeitungen. Wie machen Sie das, den Druck auszuhalten und dann tatsächlich auch einen Bericht zu schreiben, einen Artikel zu schreiben, der dann gelesen wird und fasziniert?
Ja, man versucht einfach, wissen Sie, der Druck ist nicht so, wie man sich das vorstellt, dass man da mit der Pistole irgendwie hinter einem jemand steht und ihn, und praktisch, man muss unbedingt etwas bringen, wo eine Schlagzeile bringt. Die generiert sich eigentlich vor einem selber. Man muss einfach aufmerksam den Prozess verfolgen und ein Detail oder einen Aspekt von dem Prozess rausnehmen, wo vielleicht eine andere Zeitung weniger berücksichtigt.
Ist das nicht gefährlich, wenn man das Detail rausnimmt, dass man sich in etwas verreitet und vielleicht vom Eigentlichen ablenkt?
Nein, also der Grundtatbestand, wenn man dem sagt, der bleibt ja eigentlich gleich. Also ich habe jetzt vielleicht ein Beispiel, vor ein paar Tagen war ein Prozess gewesen, bei einem Sexualdelikt, wo ein Fan vom HC Davos aus Frust über die Niederlage dann Frauen angefallen hat. Und der Kollege vom Tagesanzeiger hat das weniger gewichtet. Schon auch, aber nicht als Hauptsache und als Schlagzeile. Und ich habe das jetzt einfach... Das ist eigentlich für mich der ungewöhnliche Aspekt gewesen, dass einer aus Frust über eine Niederlage dann auf die Idee kommt, eine Frau sexuell zu missbrauchen.
Gibt es Grenzen, wo Sie sagen, nein, über das schreibe ich nicht oder diese Grenze überschreite ich nicht?
Ja, vor allem beispielsweise gerade bei Sexualdelikt. Ich gebe keine sogenannten Gebrauchsanweisungen für eine Vergewaltigung. Sie müssen schon sehen, in einer Nachlageschrift ist jedes Detail aufgeführt, wenn so eine Vergewaltigung abläuft, weil es ja auch ein zu würdigen ist dann durch den Richter. Und das mache ich nicht. Also ich tue mich sehr, sehr beschränken auf wirklich das Nötigste, dass der Leser weiss, wieso das überhaupt jemand angeklagt ist, aber sicher nicht im Detail.
Sie gehen sehr nah an die Leute an, zum Teil dann auch Angehörige, die Sie befragen von Opfern. Die Nähe, ist Ihnen das auch schon zu viel geworden?
Nein, ich halte das gut. Also ich finde vor allem, ich habe es mit Opfern sehr gut, weil Opfer haben das absolutes Recht, sich zu äußern. Das ist wahrscheinlich, also wirklich, ein Opfer hat das Recht, sich zu äußern. Das ist mir ein Anliegen. Ein Opfer ist ein Opfer und darf sogar auch ungerecht sein, auch mit der Strafe vom Täter. Und ich habe überhaupt keine Beißhemmung in dem Sinn, wie man dem sagt. Das ist vielleicht ein schlechter Ausdruck. Aber ich habe es wirklich gut. Man muss auch sehr sorgfältig umgehen mit Opfern. Man darf auch nicht alles bringen, dann, was sie sagen. Man muss miteinander machen. Und das klappt gut, wenn man das einfühlsam macht.
Der Viktor Tammann ist näher dran als Gerichtsberichterstatter, auch näher dran. Nicht mit dem Stift und dem Block, sondern mit der Kamera ist der Philippe Rossier. Seit 1991 ist er Fotograf beim Blick. Mit einem Bild kann man ja eine Geschichte unterstreichen, verdeutlichen. Man kann aber selber auch eine Geschichte erzählen. Philippe Rossier, wir haben ein paar Bilder hier auf Ihrem Laptop. Gerade ein aktuelles, wo die Eltern, Grossvater, der kleine Nils, der vertrunken ist in der Innerschweiz, suchen. Sie sind da recht nahe angegangen. Wie ist das für Sie, wenn Sie Leute, die trauern, die leiden, die verzweifelt sind, fotografieren und so nahe gehen?
Ja, man nimmt es halt nicht so, wie soll ich sagen, man macht, das ist ein Job, die Emotionen kommen vielleicht später beim Bilder betrachtet, am Abend oder so. Also, aber auf, in dem Moment, wo man die Bilder macht, ist das, denkt man mehr an die Technik. In dem Fall von Nils vielleicht nicht, wie sie, doch nicht allzu nahe zu kommen, die Leute ein bisschen Privatsphäre doch noch zu gewährleisten, wenn es möglich ist. Und ja.
Also fast ein bisschen anders, weder beim Viktor Tammann, der sagt, er leide manchmal auch mit den Opfern, müssen sie wie Herz und Kopf ausschalten?
Ein bisschen schon, ja. Also auf der, in dem Moment, wenn man das Bild macht, denkt man vielleicht mehr an die technischen Sachen und die Emotionen, wie gesagt, also es kommt nicht näher, aber erst nachher beim Bilder betrachten zum Beispiel.
Und wie kommen Sie überhaupt zu so einem Sujet? Wie haben Sie jetzt gewusst, dass die Familie da sucht?
Ich bin zum Glück nicht allein. Ich war da, wir waren ziemlich viele Leute auf diese, für diese Geschichte unterwegs. Und ich hatte einen Tipp von einem Kollegen aus Bern, die mit den Familien vorher diskutiert hat. Und die Familie hat ihm gesagt, wir gehen jetzt beim Erlinsbach. Und dann war ich einfach vorbereitet.
Und das ist auch noch etwa die, dass dann Leserinnen, jetzt wollte ich gerade sagen Hörer und Hörerinnen, ich bin mir das so gewöhnt, Leser und Leserinnen anrufen und ihnen einen guten Tipp geben, ah, da und dort ist ein Promi unterwegs. Haben Sie das auch schon erlebt?
Doch, das passiert sehr häufig. Zum Beispiel da bei dem Bilder von Martina Hingis, die haben wir von einem Blick, wir haben von einem Blickleser den Tipp erhalten, dass sie sich beim Sprüngli einen Kaffee getrunken hat. Und dann sind wir sofort in der Nähe von der Bahnhofstraße. Ich als Fotograf und ein Kollege, Journalist. Und ja, die haben wir.
Und Sie haben ja nicht gefragt, ob Sie gefotelt werden?
Nein, ich habe die ersten paar Bilder, also solche Bilder, da fragt man nicht. Man schießt zuerst und fragt nachher. Aber sie hat mir dann gesehen und ja. Das war auch kein Problem für sie.
Das mag gehen bei einer sogenannten öffentlichen Person, die prominent ist. Wie ist es denn mit Privatpersonen? Eben zum Beispiel einem Opfer, der irgendetwas Schweres erlebt oder Angehörigen. Tut man da einfach föteln oder muss man da eine Einbewilligung haben von diesen Leuten?
Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Es gibt auch Opfer, die sind gerade froh, wenn sie über ihrem Leiden reden können. Andere sind dafür, machen gerade zu und das respektieren wir. Also ich drucke nicht immer ab.
Eben, Sie haben auch schon nicht abgedruckt.
Ja, aber ich will nicht in Details gehen, damit ich keinen Ärger bekomme mit meinem Chef.
Wenn Sie jetzt so die Bilder anschauen, Sie haben auch von New Orleans ein paar tun, wo der Wirbelsturm Katrina war. Ich sehe da gerade das Bild, sehr bewegend. Eine Dame, eine Frau, die die Hand vor das Gesicht hat, sehr wahrscheinlich einfach schockiert von all dem, was sie sieht, und ein kleines Kind auf den Armen. Sie haben vorher gesagt, manchmal beim Abdrucken tut man nicht gross studieren und erst nachher, wenn Sie Bilder anschauen, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt nach dieser doch schon längeren Zeit die Bilder wieder sehen?
Die finde ich, also das sind immer noch also ein gutes Bild nach meinem Geschmack, weil die wecken in mir Emotionen auch nach 2 oder 3 oder 4 Jahren. Also dann nehme ich mal an, dass die Bilder nicht schlecht sind.
Also nicht nur das Professionelle, Abdrucken, das Technische, sondern da dann doch auch das Emotionale.
Genau, aber erst im Nachhinein. Also beim Katrina zum Beispiel, das war genug Stress, also am richtigen Ort zu sein. Und wir haben da sozusagen verdeckt ermittelt, weil wir hatten kein Visum und wir mussten als Tourist arbeiten. Das war gar nicht so einfach. Mussten ein bisschen bei den Leuten sein und aufpassen, dass zum Beispiel die Polizei oder die Armee einem nicht anhaltet. Nicht, dass wir in die nächste Maschine zurückfliegen müssten.
Ein Undercover-Fotograf sozusagen. Der Philipp Rossi, merci vielmal auch für die Bilder, die wir hier kurz anschauen durften. Ja, die Eliane Schweizer, die kennen wir ja auch. Das ist Nachfolgerin von der Liebe Martha-Rubrik, die Frau, die Tipps gibt, die Fragen beantwortet rund ums Thema Sex. Auch sie ist bei uns hier im Treffpunkt. In ein paar Minuten reden wir mit ihr.
Le stelle del cinema splendono, anche se il fascino cambia indirizzo. I nostri viaggi rimangono sogni, e i sogni li prende qualcuno più svelto di noi. Le parole d'amore non dette, che spreco, ci vuole il coraggio di dirle. E poi che non vale la pena essere tristi e delusi mai, ma come potrò farti avere questo messaggio importante, sussurrato all'orecchio dal vento, lo vuoi oppure in segreteria? Se non che l'amore ripaga, che la storia di noi ci commuove e beviamo la pioggia del nostro destino.
Das ist der Treffpunkt auf DRS1. Ganz nah gehen, vielleicht manchmal auch Grenzen überschreiten, das gehört dazu. Bei einem Blick-Journalist, wir haben es gehört vorher vom Gerichtsberichterstatter Victor Damann und auch vom Blick-Fotografen Philipp Rossi. Jetzt Frage an Roger Blum. Es gibt ja immer wieder einmal die Situation, dass ein Blick-Journalist auch vom Schweizerischen Presserat gerügt wird, weil er eben eine Grenze überschritten hat. Gehört das ein Stück weit zum Boulevard, dass man die Grenzen einfach manchmal auslotet und drüber steigt?
Es ist schon so, dass Boulevard natürlich eher in der Gefahr ist, Grenzen überschritten, weil man wirklich nach hinten geht, weil es auch häufig um Fragen geht, ob Privatsphäre betroffen ist. Und dort ist natürlich die journalistische Ethik angesprochen. Also, wo ich eigentlich ein Problem sehe, ist, wenn man Bilder veröffentlicht oder auch Adressen veröffentlicht von Opfern oder auch von Tätern. Und wenn noch eine Familie von Tätern einbezogen werden und verfolgt werden von den Medien. Oder auch zum Beispiel, wo der Berner Frauenmörder bereits im Gefängnis war, haben verschiedene Medien haben quasi seine Freundin verfolgt, gesucht. Sie musste untertauchen, damit sie nicht dauernd von den Medien belagert worden ist. Da ist, glaube ich, sind Boulevardmedien gefährdet, dass sie da einfach wirklich die Grenzen überschreiten und häufig auch dann dazu beitragen, dass ein Opfer nochmal quasi Schaden erleidet. Dass es also eine zweite Tat gibt, die dann eigentlich eine Tat ist von den Medien und nicht mehr die ursprüngliche kriminelle Tat.
Danke vielmals für die Einschätzung, Roger Blum, Medienwissenschaftler. Jetzt wechseln wir sozusagen das Thema und ich mache es mir ganz gemütlich hier bei der Eliane Schweizer. Die Eliane Schweizer ist die Frau, die in Sachen Sexberatung tätig ist, im Blick, die liebe Martha abgelöst hat, weil Martha Emenegger ist ja fast eine Institution gewesen. Und nach 16 Jahren ist dann eben die Eliane Schweizer gekommen und hat die Aufgabe übernommen. Eliane Schweizer, was mich fast am meisten wundern nimmt, woher kommen eigentlich all diese Themen? Sind das tatsächlich Briefe oder Anrufe von Leserinnen und Lesern, die so Fragen stellen, die dann nachher im Blick besprochen werden?
Ja, selbstverständlich. Also es sind auch weniger Fragen als Lebenssituationen, die mir geschildert werden. Und heute sind es weniger Briefe, sondern Mails. Mails und Telefon vor allem.
Und nehmen Sie dann zum Teil auch persönlich Kontakt auf mit diesen Leuten?
Nein, ich nehme nicht Kontakt auf. Die Leute nehmen mit mir Kontakt auf. Ich finde darum auch, Beratung am Telefon ist viel, viel besser, oder? Weil ich da zurückfragen kann. Nein, ich nehme keinen Kontakt auf mit den Leuten.
Und was sind denn Themen, so die Hauptthemen, die Sie beschäftigen, beziehungsweise die Leute beschäftigen, die Ihnen schreiben und anrufen?
Ja, ich habe natürlich, vielleicht ist es nicht, mal ist es natürlich, ich habe nicht mehr viel oder eigentlich fast keine Jugendlichen mehr. Oder? Und es sind meistens Leute, im, sagen wir mal, ab 35. Oder ab 30. Also ein Problem ist sicher Lustlosigkeit in der Ehe, also in jungen Ehe, wenn Kinder auf die Welt kommen. Das zweite Thema ist, wenn die Ehe schon älter ist, also wenn man Mitte 40, 50 ist, Midlife-Crisis, hat man dem früher gesagt. Und ein grosses Thema ist heute die Schwierigkeiten, wenn der Mann pensioniert wird. Das gibt nochmal eine riesige Krise meistens.
Kann man denn so allgemein Antworten geben auf diese Fragen?
Ich gebe keine allgemeine Antwort. Das wäre ja langweilig und das machen vielleicht andere Zeitungen. Nein, das kann man nicht. Ich kann auch nicht alles über einen leisten. Das sind individuelle Beratungen. Und ich habe es schon mal gesagt, also wenn ich jetzt jeden Tag wieder über vorzeitige Ejakulation rede, wäre das gleich jedes Mal eine andere Geschichte. Es ist jedes Mal ein anderer Mensch betroffen in einer anderen Lebenssituation. Es sind immer ganz andere Geschichten. Und darum gibt es auch keinen Ratschlag, was macht man gegen Lustlosigkeit, was mache ich? Wird das am Radio oft gefragt, das jetzt nicht von Ihnen, aber dann sind die Leute immer enttäuscht, wenn ich sage, ich kann das nicht sagen, weil wenn es der eine die ultimative Rat gibt, dann gibt es ja all die Probleme nicht.
Wie viel Voyeurismus ist dabei in Ihrem Job?
Ja, in meinem, Sie meinen jetzt mich selber oder meinen Sie, also ich bediene selbstverständlich im Blick den Voyeurismus der Leute, das ist klar, also die Leute interessiert es doch immer, wie es die anderen haben. Und sie erfahren natürlich viel intimere Sachen, weil die Leute sind anonym. Also es weiss ja niemand, wer das ist. Und nicht vielleicht der allerbeste Freundin sagt man ganz intime Sachen. Männer haben eher keinen besten Freund, wo sie zum Beispiel Schwächen gestehen. Nein, das sind anonym. Die Leute sind anonym und darum erzählen sie auch viel und darum erkennt man sich oft auch selber. Oder? Weil es nicht ist wie bei Interviews mit Promis, wo die sagen alles gleich, weil es natürlich keinem geht schlecht, alle sind wahnsinnig glücklich und zwei Monate später haben sie einen neuen. Oder? Und das ist da anders. Darum ist die, glaube ich, auch so beliebt, wie man sich selbst. Viele Leute erkennen sich selber.
Haben Sie das auch schon erlebt, dass dann Leute, die Sie beraten haben, sich vielleicht nach einem halben Jahr oder später wieder gemolden haben und gesagt haben, Frau Schweizer, danke vielmals, jetzt läuft es wieder gut bei uns im Bett?
Viel zu selten. Ich berate die ja so super gut, oder? Und nein, es gibt Leute, die sich melden. Und ich sage auch, es gibt Sachen, also Konstellationen, die mich wirklich interessieren. Und dann sagen ja, läuten sie wieder an. Und ganz wenig machen sie. Und das ist natürlich total der Blast. Oder auch wenn es zwei Jahre später ein Mail kommt, es sei wieder schlecht oder es sei immer noch schlecht. Und dann haben sie natürlich nicht auf das, was ich ihnen gesagt habe, wenn es immer noch schlecht geht, ist ja klar.
Selber schuld. Danke vielmals, Eliane Schweizer. Ja, wir lassen die Leute am Kiosk noch zu Wort kommen. Wir reden dann mit dem Sportchef und mit dem Mann, der ganz viele Leute sieht, kommen und gehen hier im Ringiehaus und auf der Blick-Redaktion. 50 Jahre Blick, wir bleiben dran, auch in der nächsten Stunde. Blick feiert und wir feiern mit. 50-jährig ist die Boulevardzeitung. Wer und wie da arbeitet, das wollen wir wissen in unserem Treffpunkt heute Morgen aus dem Ringiehaus Zürich. Einer, der ganz Haufen Leute sieht, kommen und auch gehen, ist der Empfangsmitarbeiter, der Werner Schuler. Seit 20 Jahren ist er einer von denen, der einem ganz freundlich begrüßt, wenn man da ins Ringiehaus reinkommt. Grüezi, Herr Schuler, jetzt auch mal ein herzliches Grüezi.
Guten Tag miteinander.
Herr Schuler, heute ist ja das 50-Jahr-Jubiläum. Ist das ein anderer Tag für Sie da am Empfang, wie der Sonntag?
Also für mich ist es kein spezieller Tag. Aber es ist ein besonderer Tag, weil eben viel los ist. Und ganz besonders schön, dass wir den alten Blick wieder rüberkommen.
Jemand, der Freude hat, dass man vom Tabloid wieder aufs grosse Format zurück ist. Werner Schuler, wir kommen nachher noch mal zu Besuch zu Ihnen, kommen noch mal vorbei und wollen auch etwas hören von Begegnungen mit Stars und Sternli da im Empfang. Der Treffpunkt aus dem Ringiehaus, 50 Jahre Blick. Werner macht und Werner liest, das in ein paar Minuten.
Sincero, un amor enter mi vida, un amor que por cuanta dure tiempo nan duro, di mi vida, mi quiero un amor de verdad, un amor con felicidad, un amor con cariño, que por cuanta dure tristeza. Quiero un amor cu fuerza, cu ta respeta. Nos amor, mi quiero un amor pinichona, cu Jesús de nos vida. Mi quiero un amor cu coraje, un amor quien de color. Mi quiero un amor, un amor, un amor enter mi vida. Sincero,
un amor enter mi vida, un amor que por cuanta dure tiempo nan duro. Di mi vida, di que un amor di verdad, un amor con felicidad, un amor con cariño, cu por cuanta tu tristeza.
Un amor.
Quiero un amor cu fuerza, cu ta respeta, nos amor. Y quiero un amor minichona, cu Jesús de nos vida. Y quiero un amor cu coraje, un amor en mi color. Y quiero un amor, enter mi vida.
Der Blick vor 50 Jahren in gewissen Kreisen noch quasi ein Dorn im Auge, heute eine von vielen Zeitungen am Kiosk. Und genau dort sind wir gewesen, am Kiosk. Der Felix Münger ist auf Schaffhausen gereist, hat sich mit dem Mikrofon bei einem Kiosk platziert und hat geschaut, wer denn da alles den Blick in die Finger nimmt.
Es ist ein kleines Lädchen, 5 auf 5 Meter der Kiosk, ganz in der Nähe vom Bahnhof Schaffhausen. Sortiment ist klassisch, Taschenbücher, Kaugummi, Schleckereien und vor allem Eis, Zeitungen. Die Chefin vom Kiosk ist Giovanna Kaiser.
Frankfurter Südzeitung, wenn wir bei denen anfangen, bei den Deutschen, oder? Dann haben wir den Tag in der Zürich Zeitung, Schaffhausen Nachrichten, Landboten, natürlich den Blick und das Bild. Paletten haben wir rund von A bis Z.
Es ist eins kommen und gehen an dem Morgen im Kiosk. Gerade jetzt kommt ein Mann um die 40 in den Laden und er fischt sich zielsicher einen Blick aus dem Gestell, wie jeden Morgen, sagt er.
Weil einfach auf kleinem Platz relativ viel steht. Wenn man durchgeschaut hat und durchgeschnuppert hat, dann ist man orientiert für den Rest des Tages.
Danke vielmals. Das wäre 1,80.
Ja. Ein Franken 80 wandert die Kasse von der Giovanna Kaiser. Das wird er nie ausgeben für das Blatt. Das sagt ein anderer Kunde, ein Herr um die 60, der Zigaretten möchte. Der Blick, hä?
Nein. Wie viel Boulevard war. Klatsch und Tratsch. Für wow.
Ähnlich der nächste Kunde. Er nimmt sich die Zeitung von der Region aus dem Gestell. Um den Blick mache er einen grossen Bogen.
Ich kaufe eben nie. Interessiert mich nicht. Nur die Schaffhausen Nachrichten.
Im Kiosk hat es einen kleinen Stehtisch. Und dort dran steht eine Frau mit Stock. Sie lese keine Zeitung, sagt sie. Sie lese einmal die Nachrichten am Radio, das lange hier. Im Kiosk sind sie zum Lotto spielen.
Jetzt gebe ich den Sechser ab.
Das machen Sie alle Woche?
Ja, wenn ich dazukomme, ja.
Der Sechser, der Traum vom grossen Gewinn. Ein Gewerbler im Übergewändli kommt in den Laden. Er hat es offenbar präsent, muss geht weiter. Er nimmt sich einen Blick. Für den muss einfach Zeit sein. Irgendwann zwischendurch Stress hin oder her.
Der Sport ist wichtig. Und einfach die Schlagzeilen natürlich, oder? Das ist auch, was anzieht, oder? Wenn man etwas sieht auf dem vordersten Blatt.
Und weg ist er. Eine ältere Dame steht bei den Taschenbüchern. Sie sucht neue Lektüren. Eine Woche länger anhebe als den Blick. Den lese sie aber einmal auch.
Den Blick finde ich also gut. Aber Teile Sachen, finde ich, gehören nicht im Blick.
Das Blatt ging manchmal einfach zu weit, wie hier im Juli bei der Affäre um den Rottweiler, wo die Schaffhausen einen 4-jährigen Bub halb tot gebissen hat. In die Schlagzeile ist dann unter anderem die Mutter vom Besitzer geraten. Sie hätte auf den Rottweiler sollen aufpassen und sei dem vom Blick an den Pranger gestellt worden.
Dass die Frau so traktiert haben, so geplagt haben, und dass man dann noch die Wohnung auch noch fotografiert hat und das auch noch an die Öffentlichkeit kam, das finde ich nicht gut, das finde ich also der Hammer. Die Wohnung, wie es die Hause aussieht, da geht doch niemand in da. Da ist alles veröffentlicht worden.
Ein junger Mann schlendert in den Laden. Er postet Kaugummi, Pfeffermünze. Zeitungen kaufe ich eher nie, sagt er. Leset er es aber schon, im Geschäft, gratis auf dem Internet.
20 Minuten Bild von Deutschland, Blick manchmal, die drei. Bild, da ist mehr Action auf eine Art als Blick von Schweiz. Blick ist ja von Schweiz, Bild ist ja von Deutschland. Darum Bild liest man immer am Morgen, Blick am Abend, je nachdem. Ich finde einfach, Bild hat ein bisschen mehr Action.
Action, das ist nicht unbedingt das, was ein Herr um die 30 Anzug und Krawatte beim Zeitunglesen sucht. Er nimmt sich die neue Zürich Zeitung. Für den Blick interessiere er sich nicht wirklich.
Ich finde es bisschen schäbig zum Teil. Die Qualität ist nicht gut. Boulevardmäßig einfach. Genauigkeit. Ich finde, es ist einfach ein bisschen Verblödung für die Gesellschaft. Also es geht einfach um Unterhaltung, das hat es. Es sind schöne Bilder, das ist alles okay. Aber sonst Informationsgehalt und so gefällt mir nicht.
3 Franken in die Kasse.
So, das geht. Und den Sugus kennen Sie, wenn Sie dürfen Sie nehmen, wenn Sie mögen.
Als nächstes hilft Giovanna Kaiser einem Herr beim Auswählen von einem Fernsehheftchen. Dann will eine Schülerin ein Musikmagazin und eine Mutter mit Kinderwagen posten 2 Jockeystängel. Ein Lehrer holt sich den Tag. In ihrem Laden sei der ganze Tag Betrieb, sagt Giovanna Kaiser. Und genau das gefällt ihr an ihrem Job.
Du Freude, ja. Also die persönliche Beziehung zu dieser lieben Kundschaft, die wir hier haben, oder? Treue Seelen kommen und haben Freude auch bei uns und wir auch bei ihnen, oder? Das gleicht sich aus, oder?
Und wie hat es eigentlich sie selber mit dem Zeitung gelesen? Wirft sie manchmal auch noch einen Blick in den Blick?
Ja, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, aber ganz, ganz wenig lange, kommen noch für die Schlagzeilen, oder? Aber da ja die Zeitungen meist in den Schlagzeilen schon alles ausschöpfen, was berichten wollen, haben wir dann auch durchgelesen, haben wir uns den Rest gespart. Ja.
Ja, so schnell geht es und man hat den Blick durchgelesen. 50 Jahre Geschichte, da gibt es sicher einen Haufen Highlights zu berichten, aus dem Bereich Sport zum Beispiel, aber es gibt auch Pleiten und Pannen. Und über das reden wir da bei uns im Treffpunkt. Aus der Blick-Redaktion geht als nächstes.
Just a kiss, just a kiss, I have lived just for this. Become this chatelaine. Just a smile, just a smile. Hold me captive just a while. I can't explain why I become this chatelaine.
Wer 50 wird, der kann ja einiges erzählen aus dem Leben, hat vieles erlebt, Höchs und auch Tiefs. Und das ist beim Blick nicht anders. Der Blick feiert 50 Jahre heute mit einer ganz besonders besonderer Ausgabe. Einerseits ist der Blick in einem neuen Kleid rausgekommen und dann sieht man natürlich auch, wie viele Prominente das gratulieren auf der Titelseite und auf den ersten zwei Innenseiten. Der Hans-Jörg Fibo Deutsch. Er war beim Blick 1960 bis 1968, ist nachher dann zum Sonntagsblick oder zur Entwicklung vom Sonntagsblick. Er ist jetzt hier bei mir auf der Blick-Redaktion. Fibo, das ist noch ein Übernahme aus der Zeit, wo Sie da als Volontär angefangen haben, Herr Deutsch. Wie sind Sie zu dem Namen gekommen?
Das ist einfach, es hätte auch Fido sein können. Es war einfach eine Übernahme für einen Apportierhund.
Also Sie haben so quasi all die Arbeiten erledigt, die alle anderen nicht wollten?
Ja, das hat natürlich damals noch Sachen gegeben, wie Telex, wo man hat müssen Rollen wechseln und irgendwelche alte Bildfunkgeräte, die ersten Dinosaurier, die man hat müssen bedienen und auch im Fotolabor. Man hat gerade beim Blick damals, das Fotolabor war in einem Badzimmer und gewässert hat man Bildchen in der Badwanne halt und das ist so Pionierzeit gewesen.
Wenn Sie jetzt das neue Blatt in der Hand haben von heute, das jetzt neu rausgekommen ist, das ist unvorstellbar, wenn man das vergleicht mit früher, oder?
Nein, es ist einfach wieder wie früher. Es ist wieder schön, gross, grosses Format, grosse Bilder. Man hat viel mehr Platz, um sich zu zeigen. Und ich glaube, es ist auch wieder ein bisschen back to the roots. Also man sieht, es ist wieder näher am... Vielleicht näher am Leser, näher an den Emotionen, näher an den inszenierten Geschichten, an den grossen, was man ja ganz am Anfang auch gemacht hat.
Und Hilfsaktionen, gibt es die auch wieder, die man ganz am Anfang gemacht hat? Sie sind ja, glaube ich, der gewesen, wo in der ersten Hilfaktion vom Blick so federführend waren.
Ja, das ist möglich. Es ist möglicherweise die erste Leseraktion, die es gegeben hat. Das war auch Anfang 60er Jahre gewesen. Es war typisch, auch vielleicht für heute. Es war eine vierzeilige SDA-Meldung, dass im Wallis ein vierjähriger Bub, der der Sohn war von einem Bahnhofvorstand, unter den Zug kam, beide Beine abgefahren ist, fertig. Das ist in allen Zeitungen gestanden. Wir haben dann gefunden vom Blick, jetzt machen wir mal eine grosse Aktion für den Bub. Und das war so die erste Hilfswelle. Auch es hat so Slogans gegeben wie «Blick hilft». Oder es hat gegeben, Blick ist dabei, das ist so am Anfang gestanden, die Motivationen. Und das hat eine Welle gegeben durch die ganze Schweiz. Da ist in den vielen Restaurants, bei den Taxischoffen, bei den Lastwagenfahrern ist gesammelt worden für den Bub. Und der hat wirklich nachher die ganz grosse Unterstützung bekommen, auch medizinisch. Und heute ist er, glaube ich, immer noch erstaunlicherweise Eishockey. Vermittler hat sogar wieder Eishockey gespielt mit Prothesen. Also es war eine ganz rührende Geschichte. Es war eigentlich alles drin. Emotionen, Hilfe. Es war so die richtige Boulevard-Geschichte.
Genau, eben die Ingredienzen, die der Roger Blum schon gesagt hat, die es braucht für guten Boulevard. Wir haben aber auch anders erlebt in diesen Jahren, oder? Pleiten, Pannen, Pech gehabt zum Teil auch, sicher mit dieser Schlagzeile, wo der Papst schon da war, obwohl er eigentlich ja noch gelebt hat. Im 63 ist das gewesen. Erinnern Sie sich noch an den Tag, wo der Blick rausgekommen ist?
Ja, ich erinnere mich sehr gut, vor allem an die Schwette von empörten Telefonen, die uns am liebsten als Kreuz genagelt hätten. Das ist ja Ostern gsi und der Vorgang ist eigentlich für Journalisten klar gsi. Man hat gewusst, er ist am Freitagabend, wo man das Blatt gemacht hat für die Ostern, ist der Papst schon sehr krank gsi, ist im Sterben gelegen. Das ist ein Ziel gsi. Ein grosser Papst liegt im Sterben und dann hat man gesagt, was machen wir? Wir kommen erst am Dienstag wieder raus und man müsste ja eigentlich das vorbereiten, falls er dann stirbt noch in der Nacht. Und hat sogar ein Ziel gefunden, das genau gleich gelaufen ist in der Breite. Ein grosser Papst ist gestorben, hat das vorbereitet und es ist einfach üblich gewesen, dass man nachgeschoben hat, wie wir gesagt haben, also man hat eine Ausgabe nachgeschoben und das ist eigentlich nur bei Eishockey-Resultat passiert. Weil man hat immer müssen für das Design früher andrucken, ohne Eishockey-Resultat. Und ist nachher hat man so um 10, 11 hat man die neuen Platten in die Druckerei geschickt und hat dann die vom Papst auch rausgeschickt, aber vergessen zu sagen, er dürfte die nicht auswechseln. Der Druckmeister hat gefunden, das ist wie Eishockey, jetzt ist die News gekommen, jetzt tun wir das auswechseln. Und das hat niemand gemerkt. Am Schluss ist dann einfach die Zeitung im Verkauf gekommen mit dem gestorbenen Papst.
Gut, damals ein Skandal, aber heute einfach eine schöne Geschichte zum Erzählen, oder?
Ja, schön. Es hat dann eine grosse Welle gegeben. Man hat dann eigentlich fast bösartig gesagt, es hat den Blick auch genützt. Also er ist wieder in Diskussion gekommen, oder? Es ist, ich glaube, die Auflage ist nachher sogar in den Folgemonaten ist aufgegangen. Also ich würde mal sagen, grob hat es am Blick sicher nicht geschafft. Aber es hat auch gezeigt, wie die Zeitungen noch geschafft haben. Das war ja noch alles vor Digitalisierung. Das war Buchdruck. Das waren langwierige Vorgänge mit Matern, mit Klischee. Das hat man einfach müssen vorbereiten. Das ist ganz anders als heute, wo man aufs Knöpfchen drückt und dann läuft es.
Danke vielmals, Hans-Jürg Fibo-Deutsch. Ich wechsle über zum Sportchef vom Blick. Ich meine, der hat die Turnschuhe an. Nichts war. Der ist sehr wahrscheinlich jetzt auch schon am Vorbereiten an den Schlagzeilen von morgen, ob die Schweizer Nationalmannschaft verliert oder gewinnt. Was steht im Blick, wenn sie gewinnen?
Also, sie werden sicher gewinnen. Und darum wird irgendwie stehen, wahrscheinlich ganz einfach WM. Ganz gross WM.
Und wenn es verliert, Walter de Gregorio, was steht dann im Blick?
Ja, die Frage stelle ich mir gar nicht. Ich halte es wie der Ottmar Hitzfeld. Ich tue diese Möglichkeiten kategorisch ausschliessen.
Ihr Wort in Fußballers Ohr. Sind wir gespannt auf heute Abend und dann morgen den Blick zu lesen. Wie haben Sie es eigentlich mit den Leuten, die Sie darüber schreiben? Ich denke jetzt gerade an den Johnny Leoni, oder? Der ist ja brutal an die Kasse gekommen, der Goalie vom FCZ, zuerst als Johnny Depp, aber nachher immerhin noch als Johnny Cash. Gibt es da Reaktionen von so Leuten, die ihr doch relativ hart dran nehmt?
Ja, also jetzt im Fall von Johnny Depp, respektive Johnny Cash, ist es so, dass die beiden Johnnies nicht mit uns reden. Die Mannschaft hat einen Boykott ausgesprochen gegen den Blick. Hat gesagt, bis und mit dem Spiel in Mailand, wo sie dann auch gewonnen haben, werden sie mit unseren Leuten nicht mehr reden. Aber für mich ist das, ich nehme es einfach so zur Kenntnis. Es ist nicht so, dass ich dann irgendwie jetzt plötzlich eine andere Linie würde fahren, weil sich jemand jetzt aufregt. Ich nehme es zur Kenntnis, wenn es inhaltliche Fehler hat, aber auf diese Provokation stehe ich. Ich finde auch, man müsste, also jetzt gerade von einem Profi, auch erwartet, dass er eine gewisse Ironie versteht. Also, ich meine, Johnny Depp, der Typ gibt es ja. Also, ich würde mich eh fragen, was jetzt der Johnny Depp, der richtige Johnny Depp, müsste sagen die ganze Zeit, oder? Wenn sich ein Johnny Leoni schon so aufregt. Aber die Reaktionen gibt es tatsächlich von diesen Spielern.
Kommt das noch öppen mal vor, dass es dann wieder einen Boykott gibt von einem Club oder von einem Einzelsportler beziehungsweise vom Management von dem Sportler?
Ja, es nimmt zu und ich schaue das als Kompliment an. Ich tue es jetzt einfach mal so positiv deuten. Es ist so, dass dass immer mehr Leute, also über ihre Spielerberater versuchen Druck auszuüben mit Drohungen, also mein Spieler wird nicht mit euch reden, wenn ihr weiterhin so über ihn schreibt und so weiter und so fort oder von den Clubs aus. Die am coolsten sind, muss ich sagen, sind meistens Präsidenten. Ob das ein Präsident ist vom FCZ, jetzt in dem Fall von Johnny Leoni, der Angelo Canepa hat das ziemlich locker genommen, jedenfalls vorher durch. Auch ein Häusler vom FC Basel, wo man Basel kritisiert hat, die sind etwas souveräner. Die Akteure selber nicht, aber es ist dann letztlich auch nicht meine Rolle, jetzt irgendwie so ein gutes Gefühl zu geben. Also ich denke jetzt gerade mit den Wortspielereien, das müsste irgendwie möglich sein.
Sport ist ja nicht einfach mehr eben ein Eishockey-Resultat durchgehen oder einen Match zusammenzufassen. Sport ist zum Teil auch Enthüllungsjournalismus. Wir denken da an die Geschichte mit dem Volker Eckel, mit GC. Das ist eine Geschichte, die ihr eigentlich entdeckt habt, dass der da 300 Millionen hat wollen investieren, eigentlich ein Hochstapler ist. Wie sind Sie überhaupt zu dieser Geschichte gekommen, dass das nachher die Bombe platzt ist?
Ja, es ist eigentlich genau umgekehrt, dass nicht wir haben Geschichte entdeckt, sondern Geschichte hat uns entdeckt, weil die sind auf uns zugekommen, weil wir halt Blick sind.
Wer die?
Die, also sind so zwei Abgesandte vom arabischen Königshof, also jetzt namentlich ein Herr Nötzli und eine Frau Bösch, wo dann plötzlich auf der Redaktion erschienen sind und die unglaubliche Geschichte aufgetischt haben. Und das ist nicht das erste Mal, dass ich so Infos oder vermeintliche Primärs auftischt bekomme. Und in der Regel passiert dann nochmals nichts. Und die war so unglaublich, dass sie dann auch gesagt haben, quasi wie als Beweis, dass das kein Zeichen ist, dass am gleichen Tag das ominöse Treffen im Boroblack stattfindet, mit dem Herrn Spross, Finanzchef von GC, und dem Sportchef Erich Vogel. Und wir können sogar noch einen mitschicken, um das zu überprüfen. Dann haben wir tatsächlich einen geschickt und ich habe das Gefühl gehabt, das wird einfach nichts. Also wir machen dann quasi wie Geschichte drumherum. Also so komische Vögel tummeln sich im Fußball. Und dann sind tatsächlich die zwei Herren erschienen. Und von dem Moment weg hat das Ganze seinen Lauf genommen.
Und dann eben ist da einiges ins Rollen gekommen schlussendlich. Es hat dann sogar ein Kompliment von anderen Zeitungen gegeben, die ich gelesen habe, wie es dann den Blick gelobt haben für die Enthüllungsgeschichte. Aber das ist eher selten, oder, was da jetzt passiert ist.
Also das Lob meinen Sie, oder?
nein, nicht das Lob, sondern die Geschichte. Ja, ich hoffe schon, dass ihr ab und zu auch das Lob überkommt und nicht nur haue.
Nein, also das Lob bekommen wir schon, aber meistens, wie man so schön sagt, off-track. Das sind die gleichen Leute, die offiziell sagen, das ist jetzt zu viel gewesen, um auf das Beispiel Johnny Depp zurückzukommen. Also es hat eine offizielle Stellungnahme gegeben vom Club, auch von anderen Leuten. Und hinterher hat man dann gemerkt, dass halt die meisten gleich geschmunzelt haben. Aber zu Ihrer Frage zurück, es ist natürlich eine unglaubliche Geschichte, die bekommt man einmal, ich sage jetzt sicher mal einmal pro Jahr höchstens, wenn. Oder? Also die ist so perfekt gewesen. Und wenn man nachher sieht, was sich nachher alles noch aufgetürmt hat hinter dieser Geschichte, das ist nicht einfach nur eine GC-Geschichte gewesen, es ist wirklich eine Geschichte von dem Volker Eckel, der es ja geschafft hat, auch im Thurgau Politiker an der Nase herumzuführen. Und also es ist eigentlich eine fantastische Boulevard-Geschichte, wo man sich gar nicht vorstellen kann, dass es so etwas überhaupt gibt.
Danke vielmals, Walter de Gregorio. Er ist Sportchef beim Blick. Noch Ihren Tipp für heute Abend, resultatmässig?
Es wird ein ganz klares 2-0 geben.
Oh, dann haben Sie aber zu lange müssen studieren für das klare 2-0. Sind wir gespannt. Merci vielmals. Wir bleiben noch im Blick, gehen wieder in Empfang runter. Und wenn auch mit dem Medienwissenschaftler Roger Blum. Das, was wir jetzt gehört haben vom Fibo Deutsch und vom Walter de Gregorio, noch ein bisschen einordnen und mal hören, was er dazu meint zu Pleiten, Pech und Bannen, aber auch zu Enthüllungsjournalismus. Das in ein paar Minuten bei uns.
Your eyes, they shine. From the first time we met, I swore you'd be mine. Saw you by the hotel bar, saw you waiting there. You were cool as a cat, and I could tell you were unaware. Thousand eyes upon you, just waiting for the kill. It's all in the thrill of the chase. They're playing it still. Like a rock and roll rodeo, it's part of the game. Like a rock and roll rodeo, they're staking. You smile at me like the Caribbean sunset. Your eyes, they shine, and I'll never forget. Cause I knew you'd be mine. Oh,
soleil noir tourne sur la vallée. Cheminées muettes, portails verrouillés, wagons immobiles, tours abandonnées. Plus de flammes oranges dans le ciel mouillé. On dirait la nuit de vieux châteaux forts, bouffés par les ronces, le gel et la mort. Un grand vent glacial fait grincer les dents, monstre de métal qui va dérivant. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge et mains d'or. J'ai passé ma vie là, dans ce laminoir, mes poumons en sang et mes colères noires. Horizon barré là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. Le soir, des navires de guerre, battus par les vagues, rongés par la mer, tombés sur le flanc, giflés des marées, vaincus par l'argent, les monstres d'acier. Voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge et main d'or. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Quand je fais plus rien, moi, je coûte moins cher que quand je travaillais, moi, d'après les experts. Je me tuais à produire pour gagner des clous. C'est moi qui délire ou qui deviens fou. Je peux plus exister là, je peux plus habiter là, je sers plus à rien, moi, y a plus rien à faire. Je voudrais travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, acier rouge. Et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes mains d'or, travailler encore, acier rouge, et main d'or, travailler encore, forger l'acier rouge avec mes
50 Jahre gibt es den Blick schon. 50 Jahre feiert der Blick heute mit einer neuen Ausgabe, also mit einem neuen Blatt, ein Relaunch von dem Blick, der wieder im grossen Format daherkommt. Und wir sind zu Besuch mit dem Treffpunkt heute in der Blick-Redaktion. Wir haben allerdings den Standort gewechselt, sind im Moment im Empfangsbereich vom Ringiehaus. Vis-à-vis von mir sitzt der Roger Blum. Er ist Professor für Medienwissenschaften an der Uni Bern. Herr Blum, wir haben vorhin mit dem Sportchef Walter De Gregorio über die Geschichte mit dem Volker Eckel, wo ja der GC hat wollen retten, kaufen mit 300 Millionen. Und das ist ja dann schlussendlich eine Geschichte gewesen, wo total der Schuss hinten raus ist. Man kann es nicht anders sagen. Da sind Leute auf den Blick zugekommen und haben ihnen die Geschichte gesteckt. Wie gross ist die Gefahr, dass so ein Unternehmen, so eine Zeitung wie der Blick auch instrumentalisiert wird von verschiedenen Interessengruppen?
Die Gefahr besteht natürlich durch und gerade beim Blick, weil der Blick am Anfang schon immer gesagt hat, etwas gesehen, etwas passiert, Blickleser telefonieren sofort Blick. Man hat also eigentlich die Bevölkerung aufgefordert, sich zu melden mit Geschichten. Und da ist natürlich immer das Problem, erstens einmal bei einfachen Geschichten, stimmen sie überhaupt oder ist es irgendeine Behauptung oder ist es irgendeine Spleen von irgendjemandem? Und bei komplizierteren Geschichten, wer hat da welche Absicht, wer will mit den Medien irgendwie eine eigene Suppe kochen. Und da ist es die Aufgabe von Redaktionen, einfach nachzurecherchieren und dem auf den Grund zu gehen, bevor man etwas publiziert. Da ist, glaube ich, Boulevardzeitung ein bisschen stärker gefährdet als andere. Das gilt aber auch für andere. Also auch jede Sonntagszeitung, jede Tageszeitung, auch Radio und Fernsehen können in der Gefahr geraten, dass sie als Plattform von bestimmten Interessen instrumentalisiert werden.
Oder von Einzelpersonen, die kommen und sagen, ich habe mit einem Botschafter ein Verhältnis. Die grosse Geschichte, wir kennen sie von Thomas Bohrer, Botschafter in Berlin, wo dann gestolpert ist über die angebliche Affäre. Das war auch etwas, wo im Blick mehr Schaden eingetragen hat, wieder Publizität, oder?
Das ist richtig. Und zwar einfach darum, weil es ein Thema war, das in die Privatsphäre gehört. Und das hat auch in der Bevölkerung wirklich für Aufregung gesorgt, dass man so ein Thema so breit fährt, dass man so viel Aufheben macht um eine Affäre, wo eigentlich nur der Thomas Bohrer und seine Frau etwas angegangen wäre. Und da ist auch die Reaktion vom Publikum ist sehr heftig gewesen. Es hat sehr viele Abstellungen gegeben. Es hat auch einen Zug von Werbung. Und das ist auch der Grund gewesen, wieso das Haus Ringier dann reagiert hat und Thomas Bohrer eine Entschädigung gezahlt hat und sich entschuldigt hat.
Und das Hin und Her mit «Stimmt es jetzt oder stimmt es jetzt nicht?», da leidet ja Glaubwürdigkeit unglaublich darunter, oder?
Es hat immer wieder natürlich Pannen und Themen gegeben, die die Glaubwürdigkeit vom Blick und letztlich möglicherweise sogar die Glaubwürdigkeit der Medien überhaupt gelitten hat. Also auch natürlich der vorzeitige Papst dort oder die rote Wasserlache, blutige Wasserlache in Luxor, wo eigentlich beides Pannen gewesen sind. Aber wo natürlich nicht von allen Leuten als Pannen wahrgenommen worden sind, sondern wo man gedacht hat, da hätte man uns einen Nix für eine U-Form machen. Und das ist natürlich immer ein ziemlicher Schaden für die Glaubwürdigkeit von einem Medium.
Danke vielmals, Roger Blum, für den Moment. Wir hören ihn dann nochmal als Abschluss. Jetzt kommt einer mit grossen Schritt daher. Es ist der Werner Schuler. Ich habe gesagt, wir sind von der Blick-Redaktion in Empfang. Aber zu dem Mann, wo ganze Haufen Leute sieht, kommen und gehen, jeden Tag, wo Leute begrüßt, wo telefoniert, die richtigen Leute als richtigen Ort lässt da im Haus und wo eben auch zum Teil viel Prominente sieht. Seit 20 Jahren am Empfang, so quasi die Visitenkarte vom Blick, Herr Schuler. Sie sehen auch einen Haufen Prominente. Wie ist das für Sie, wenn da komisch wieder eine neue Miss Schweiz, stöckeln Sie da schon rein oder vielleicht auch mal jemand aus der Politik oder Wirtschaft, der da ein- und ausgeht? Wie gehen Sie mit diesen Leuten um?
Eigentlich ganz natürlich. Ich versuche, die Leute so natürlich wie möglich zu empfangen. Das ist ein Mensch wie jeder andere. Und ich versuche, auf die einzugehen. Ich habe natürlich riesen Applaus, riesen Freude daran, dass sie da sind. Fragen sie manchmal schon nach einem Autogramm. Überkommen meistens so eins, sei es vorher oder nach ihrem Rendezvous. Aber so macht das riesen Spass. Und so habe ich auch viele schöne Erinnerungen in den vergangenen 20 Jahren können einfahren.
Auf welches Autogramm sind Sie am meisten stolz, Herr Schuler?
Also eins, das mir ganz besonders Freude gemacht hat, ist Ursus und Nadeschkin.
Dann haben wir ja auch einmal einen Besuch gehabt hier im Ringierhaus. Das hat Schlagzeilen gemacht über die Schweizer Grenzen aus, wo der Piero Esteriore mit seinem Auto oder mit dem Auto von der Mutter, glaube ich, da ins Ringierhaus reingefahren ist. Sind Sie da am Empfang und haben das miterlebt? Wie war das?
Ja, ich habe das eins zu eins mitbekommen. Und das war eins der unangenehmen Situationen gewesen, aber wir haben es alle bravourös gemeistert, ohne dass da grosse Juhe passiert ist, außer dass eben die Polizei und alle Medien anwesend waren. Es ist natürlich mitten im Mittag passiert und aus diesem Grund ist ein riesiger Auflauf daraus. Aber das hat er ja wollen, anscheinend.
Genau, sehr wahrscheinlich hat er ja genau das bezweckt. Er war aber hässig auf den Blick, weil man berichtet hat über ihn und er nicht ganz einverstanden war mit dieser Berichterstattung. Wer hat denn den guten Mann wieder irgendwie versucht zu beruhigen, dass der wieder oben runtergekommen ist?
Also der Markus Rohr, der Blick-Verantwortliche oben hinter der Kulisse, der war innerhalb Minuten da und hat die Situation bravourös gemeistert. Und da bin ich noch heute froh dafür, dass er das so gut gemacht hat, weil wir es relativ ruhig können über die Bühne laufen können, sodass es ein unvergessliches Erlebnis geworden ist, mit Gott sei Dank keinen schlimmen Folgen.
Früher hat es ja beim Blick den sogenannten heissen Draht gegeben. Man hat auch Geschichten melden. Das ist natürlich heute auch noch gefragt. Aber ist mehr los bei Ihnen im Empfang, dass zum Teil auch Leserinnen und Leser gekommen sind und gesagt haben, ich habe eine super Geschichte?
Das hat es. Und vor allem sind es bis vor zehn Jahren sind es eigentlich immer an die Logen angekommen und haben gesagt, ich habe eine super Geschichte oder ich will jetzt und so weiter und so fort. Und zu der Zeit, wo wir den heissen Draht wirklich noch hatten, da hatten es auch Mitarbeiter aus dieser Abteilung, die amigs abgekommen sind, sich um die Leute gekümmert haben und denen irgendeine gute Vermittlungsadresse haben weitergeben können, sodass es relativ glimpflich abgelaufen ist.
Sie gehen Ende November in Pension, Werner Schuler. Ein Leben ohne den Blick, ohne den Trubel, der da vielmal auch herrscht. Was werden Sie am meisten vermissen, wenn Sie es jetzt so aus dieser Perspektive anschauen können?
Also vermissen würde ich einfach den Kontakt zu diesen Leuten. Das ist so ein tolles Volk, das da ein- und ausgeht. Das sind liebe Leute und in der Zwischenzeit kenne ich fast alle. Auch persönlich, mit Namen. Das Gesicht ist mir immer bekannt. Und ja, das würde ich schon vermissen. Aber da ich ja im Sinn habe, ein bisschen auf Reisen zu gehen, würde ich das wahrscheinlich vergessen und Distanz können gewinnen auf diese Situation. Also ich freue mich riesig drauf.
Dann wünsche ich Ihnen alles Gute für Ihre Pensionierung und vor allem für Ihre Reisen, die Sie vorhaben. Danke vielmals, Werner Schuler. Er ist einer von den Empfangsmitarbeitern hier im Ringiehaus in Zürich. Als letztes reden wir noch mit dem Geschäftsführer von Ringie, mit dem Marc Walder. Wir wollen wissen, wie er den Blick aus der Krise rausnimmt. Ob jetzt die Neugestaltung des Blick tatsächlich etwas bringt und wie sich die Zukunft entwickelt von dieser Zeitung. In ein paar Minuten im Treffpunkt auf dem Eis.
Daddy never held you like he should. Maybe your mama just held on the best she could. Every soul has a secret. Give it away or keep it. But yesterday's gone, so tell me.
But we carry the weight of
Noch gestern ist er relativ klein dahergekommen. Jetzt kommt er gross daher und farbiger. Irgendwie hat man das Gefühl, die Farben sind viel intensiver, das Papier sei dicker, der neue Blick ist draussen. Und das zum 50-Jahr-Jubiläum vom Blick. Also genau 50 Jahre ist es her, wo der erste Blick rausgekommen ist. Der hat wirklich Wellen geschlagen, das Blick. Es hat Proteste gegeben, es hat Leute gehabt, die ihn wollten verbieten. Und heute, 50 Jahre später, liegt er vor uns. Ich habe ein bisschen durchgeblättert, ein bisschen angeschaut, was so drin ist. Neben mir ist der Geschäftsführer von Ringier, der Marc Walder, blättert auch noch drin. Zum wievielten Mal, Herr Walder, schauen Sie den Blick schon heute an?
Ich habe am Morgen um 6 Uhr angeschaut und bis jetzt Sitzungen gehabt und das ist jetzt das zweite Mal.
Und was sagen Sie persönlich dazu? Wie ist Ihr Gefühl, wenn Sie jetzt den neuen Blick anschauen?
Grundsätzlich ist Zufriedenheit da über die Hausaufgaben, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Wir haben sehr viel daran gearbeitet. Auf der anderen Seite muss man sagen, braucht man eine gewisse Distanz. Denn. Also wenn man so lange etwas geschafft hat, ist es schwierig, noch das objektiv zu beurteilen. Darum bin ich sehr gespannt jetzt auf die nächsten paar Tage, wo ich mit sehr vielen Leuten rede, sehr viel wird lesen, was darüber geschrieben und gesprochen worden ist. Der heutige Blick ist auch nicht ganz ein typischer Blick. Er steht eigentlich im Zeichen von diesen 50 Jahren Jubiläum. Und ich denke, ab morgen wird man dann ein bisschen besser sehen können, was die tägliche journalistische Leistung ist vom Blick. Aber insgesamt bin ich zufrieden, sehr zufrieden sogar.
Ja gut, es wird geredet und geschrieben, jetzt heute und in den nächsten Tagen. Das schlägt aber keinen Geissen weg, dass die Auflage halt sehr zurückgegangen ist. Und die Auflagesteigerung, das wird sich ja, wenn überhaupt, zeigen in den nächsten Wochen, den nächsten Monaten. Also zu den besten Zeiten sind es doch 384'000 gewesen, die Auflage. Jetzt sind es noch, wenn wir ein bisschen aufrunden, 215'000. Kann man das aufheben, den Auflageschwund, mit einem neuen Blick?
Man muss sehen, es sind eigentlich zwei wichtige Aspekte. Das eine ist, dass wir uns in einer Veränderung befinden, generell. Alle Printmedien, die Medienlandschaft überhaupt, die Informationsgesellschaft hat sich stark verändert. Auch der Blick hat das zu spüren bekommen. In den letzten paar Jahren hat der Blick weniger Leser verloren als die meisten grossen Tageszeitungen. Das muss man auch dazu sagen, um das ein bisschen in Relation zu stellen. Und auf Ihre Frage, um auf Ihre Frage zurückzukommen, eine Boulevardzeitung sollte meiner Meinung, und das ist eigentlich der Hintergrund von dem ganzen Neukonzept, sollte sich auf das zurückbesinnen, was es mal war. Also wir besinnen uns zurück auf den Kern der Marke Blick. Und der Blick hat in den letzten 10 Jahren sicherlich eine Reise gemacht, die eine komplizierte Reise war, auf der Suche nach einem neuen Boulevard. Und ich kehre es jetzt ein bisschen um und sage, wir gehen zurück zu den Marken, so wie es ganz am Anfang war. Ich habe mir das auch gelesen, was damals Redaktionsstatut war, vor 50 Jahren. Und das gilt eigentlich heute genauso wie vor 50 Jahren. Und auf das besinnen wir uns zurück. Der Blick soll eine richtige Boulevardzeitung sein. Sie darf manchmal laut sein, sie muss eine eigene Perspektive haben, sie soll trotzdem immer fair sein, das ist mir ganz wichtig. Aber sie darf aus der Reihe tanzen im Vergleich zu den anderen Tageszeitungen. Und es soll nicht mehr und nicht weniger. Und auf das konzentrieren wir uns.
Das ist ein guter Gedanke, 50 Jahre zurück. Nur vor 50 Jahren hat der Blick noch das Monopol auf den Boulevard. Das ist schon lange vorbei. Heute kann man Boulevard fast überall haben, zu jeder Zeit, vor allem im Internet. Wie gehen Sie mit dieser Konkurrenz um, die doch da ziemlich mitdrängt in diesem Boulevardmarkt?
Sie sprechen ganz einen wichtigen Punkt an, die Boulevardisierung der Medien insgesamt. Ich habe gestern Abend eine kleine Rede halten und habe gesagt, dass nebst unserem Titel die NZZ am Sonntag die beste Boulevardzeitung ist, die ich kenne in der Schweiz. Und habe das auch festgemacht an ein paar Beispiele aus der letzten NZZ am Sonntag. Und ich meine, dass hat die Adresse von der Falkenstrasse durchaus als Kompliment.
Also das wissen die haben das schon mitbekommen?
Haben die das schon mitbekommen?
Nein, das frage ich Sie.
Ich weiss nicht, müssten Sie denen fragen, aber es spricht sich sicher schnell um.
Also nicht, dass Sie mit der Kappe dann müssen über die Falkenstrasse laufen nachher?
Ich hoffe nicht. Aber zurück zu Ihrer Frage, also das ist schon so. Medien haben sich komplett verändert. Der Journalismus in der also dass der Journalismus personifizierter geworden ist, dass der Sport einen wichtigeren Aspekt hat, dass Geschichten aus dem alltäglichen Leben wichtiger geworden sind, Showbusiness in allen Zeitungen drin ist und. Themen, politische Themen heute ganz anders angegangen werden als noch vor 10 Jahren. Trotzdem, vielleicht ist der Blick durch das gerade eben auch gezwungen, konsequenter wieder zurückzugehen auf die Linie, die er mal war, nämlich wirklich der richtige, echte, kernige Boulevard zu machen. Ich sehe für den Blick durchaus gute Perspektiven in dem Land. Warum? Es ist nach wie vor die einzige echte Boulevardzeitung, die es gibt. Der Blick hebt sich ab. Auf dem anderen, am anderen Ende des Spektrums ist zum Beispiel die NZZ, wenn wir jetzt die Printmedienlandschaft anschauen. Und für die beiden Pol sehe ich eigentlich eine gute Zukunft. Wo ich kritischer bin, ist für die klassischen Tageszeitungen, die klassischen Regionalzeitungen, die sehr schwer haben, heute in dieser Informationsgesellschaft sich noch können, zu bewahren. Also die Frage, warum soll ich noch eine Mittellandzeitung zum Beispiel lesen am nächsten Tag, die ist sicherlich in den heutigen 10 Jahren wird die schwieriger zu beantworten sein, meiner Meinung nach, als warum soll ich den Blick noch lesen.
Richtigen, echten, kernigen Boulevard, was bedeutet das? Geht man härter um mit den Leuten? Wird man noch schärfer mit den Fußballclubs?
Nein, aber das, es ist ein abendfüllendes Thema, was das heisst. Aber es heisst sicherlich nicht, dass man härter umgeht mit den Leuten. Es heisst sicherlich nicht, dass man jetzt muss den Ottmar Hitzfeld attackieren oder dass man Politiker muss attackieren. Es heisst, dass man bei der Themenauswahl präziser vorgeht, dass man sich überlegt, welche Themen spielt der Blick gross, welche Themen werden von anderen Medien nicht gross gespielt. Das ist eine zentrale Frage. Die zweite zentrale Frage ist, aus welcher Perspektive gehen wir die Themen an? Das kann durchaus Politik sein, das kann Wirtschaft sein, das kann aber auch Showbusiness sein. Es heisst, dass sogenannte Storytelling, also wie erzählt der Blick eine Geschichte, wichtig ist. Dann heisst es, wie eine Zeitung daherkommt. Wir sehen heute, dass der Blick wieder gross ist. Das heisst, er hat Kraft, er hat Möglichkeiten auf dieser Seite, sich zu inszenieren, sich darzustellen. Bildsprache ist etwas Wichtiges. Und das Puzzle zusammen, schlussendlich, ist ungefähr das, was mir vorschwebt unter einem echten, wahren, kernigen Boulevard.
Merci vielmals, Marc Walder. Roger Blum als Medienwissenschaftler. Sie haben jetzt gehört, was Marc Walder gesagt hat. Ist das Zukunft? Kann der Blick so überleben und in Zukunft bestehen, wenn man die Richtung einschlägt, wie er es jetzt gesagt hat?
Es wird sicher eine Gratwanderung sein, weil zu einem kernigen Boulevard gehört möglicherweise auch, dass man so quasi die Volksseele noch stärker berücksichtigt. Und das heisst natürlich auch, dass irgendwelche Vorurteile dann in der Zeitung thematisiert werden. Und das könnte dann umschlagen, auch in Rassismus. Also wenn man das, was in der Bevölkerung so gesagt wird und manchmal auch an der Stand ist, das Thema ist, dann einfach direkt in eine Boulevardzeitung hineinnimmt, dann kann es natürlich auch gegen Asylbewerber gehen, gegen Ausländer ganz allgemein, gegen die Deutschen, wie das in letzter Zeit ja der Fall war. Und das, meine ich, wäre natürlich nicht das, was eigentlich in der Schweiz der Boulevard sollte ausmachen.
Sondern?
Ja, eben natürlich, was die Stärke vom Blick kann sein und was er auch in Zukunft sicher stärker wieder machen wird, ist, dass Alltagssorgen und Alltagsthemen aufgegriffen werden und die auf eine gute Art. Beispielsweise, wenn sich alle Leute aufregen, dass es so viele Baustellen gibt. Oder wenn sich alle Leute aufregen, dass es 3 Wochen lang regnet, dann regen sich häufig auch Journalisten darüber auf, aber die thematisieren das in ihren Medien nicht. Und der Blick, eine Boulevardzeitung, kann so Themen aufgreifen, kann aus diesen Themen etwas machen, kann vor allem auch eben komplizierte Themen in einer einfachen Art und Weise erzählen, also Komplexität reduzieren, gerade auch bei politischen Themen, bei Abstimmungsfragen. Das kann eine Stärke sein von einer Zeitung. Ob das aber dann sich auszahlt in mehr Leserinnen und Leser, die Frage bleibt offen. Weil eben, wie das schon gesagt worden ist, Boulevard in sehr vielen Medien zur Verfügung steht, Unterhaltung aus allen Kanälen trieft und von dort her eben die Monopolstellung vom Blick längstens verloren gegangen ist.
Roger Blum, gibt es den Blick in 10 Jahren noch als Bezahlzeitung?
Ich denke schon. Ich würde auch annehmen, dass Gratiszeitungen die ersten werden sein, die irgendwann mal nicht mehr gefragt sind. Weil Gratiszeitungen haben ja als einzige Quelle für ihr Überleben die Werbung. Und wenn die Werbung in einer Zeit von knappen Ressourcen muss entscheiden, wenn die Unternehmen müssen entscheiden, wo wollen sie werben, und wenn sie nicht mehr alle berücksichtigen können, dann könnten auch Gratiszeitungen ein erstes Opfer sein. Und darum denke ich, dass für Medien in Zukunft eher wieder bezahlt wird. Zurzeit werden die Informationen, die weltweit für teures Geld gesammelt werden, zu billig verkauft. Die Informationen sind viel mehr wert, als sie heute gehandelt werden. Und darum muss mehr bezahlt werden. Also Gebühren für Radio und Fernsehen müssen irgendwann mal hoch. Zeitungen müssen mit ihren Abonnementspreis aufnehmen. Es muss mehr bezahlt werden von der Bevölkerung für das, was sie hier bekommt, weil das ist an sich ein wertvolles Gut. Und darum glaube ich schon, dass eine Bezahlzeitung wie der Blick mehr Chancen hat als eine Gratiszeitung langfristig. Aber ob es dem Blick gelingt, wirklich immer, jeden Tag, genügend Emotionen in einer anständigen Art und Weise an die Bevölkerung zu übermitteln, das ist eine offene Frage.
Und das werden wir sehen in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren, vielleicht beim 60-Jahr-Jubiläum, Marc Walder, wenn wir wieder zu Gast sind unter Umständen. Alles Gute Ihnen, Marc Walder, als Geschäftsführer von Ringier und der ganzen Blick-Redaktion. Danke, Roger Blum, dass Sie hier auf Zürich gekommen sind und bei dieser Sendung mit dabei gewesen sind. Ja. Wir gehen wieder. Blick-Redaktion verlömer, gehen wieder in die eigene Redaktion zurück. Schön sind auch Sie mit dabei gewesen. Ein wunderbarer Vormittag am Mikrofon gewesen, Ladina Spiess.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.